Zunächst vielleicht zur Begriffsklärung der Männlichkeiten. Was verstehst denn du unter diesem Begriff?
Also zunächst einmal fände ich es wichtig festzustellen, dass es so etwas wie Männlichkeit oder auch Weiblichkeit, also diese zwei maßgeblichen Kategorien in heteronormativen Gesellschaften, eigentlich gar nicht gibt. Das klingt erstmal paradox, weil Männlichkeit und Weiblichkeit oder Männlichkeiten und Weiblichkeiten im Plural in unserer Gesellschaft als soziale Konstruktionen dennoch sehr wirkmächtig sind und maßgeblich sind für die Strukturierung unserer Gesellschaften auf eine ungleiche Art und Weise. Und die herausfordernde Denkfigur dabei ist, sozusagen das immer im Kopf zu behalten, dass es das eigentlich nicht gibt, dass es als soziale Konstruktion in unserer Wirklichkeit im Alltag dennoch praktisch wird und wirksam ist.
Wieso interessiert es dich trotzdem oder wieso findest du es trotzdem wichtig, dich mit diesen Männlichkeiten oder auch Weiblichkeiten zu beschäftigen, wenn du doch der Meinung bist, dass es eigentlich gar keine definierte Weiblichkeit oder Männlichkeit an sich geben kann?
Ich glaube, dass es wichtig ist, sich damit zu beschäftigen, weil diese vereinfachenden Konstruktionen unsere Gesellschaft oder Gesellschaften auf eine Art und Weise strukturieren, die in hohem Maße ungleich ist. Diese Ungleichheiten eine hohe Resistenz aufweisen. Deswegen ist es wichtig, sich damit zu beschäftigen, auf welche Art und Weise diese Konstruktionen wirksam sind. Das passiert auf unterschiedlichen Ebenen in Staat, Gesellschaft und bei einzelnen Personen. Und es ist wichtig, sich damit zu beschäftigen, immer unter der Leitfrage, in welcher Gesellschaft wollen wir eigentlich leben und was kann vielleicht auch dagegen getan werden, damit diese soziale Ungleichheit abgetragen wird.
Du betreibst auch speziell kritische Männlichkeitsforschung, wo sich auch oft der Begriff der hegemonialen Männlichkeit finden lässt. Du hast auch vorhin eben gesagt, es gibt teilweise verschiedene Männlichkeiten, untergeordnete, übergeordnete Männlichkeiten beziehungsweise auch Weiblichkeiten. Was sind denn zum Beispiel diese unterdrückten Männlichkeiten und wieso werden sie denn dann überhaupt dem Begriff der Männlichkeit zugeordnet oder wieso kann man sie diesem Begriff trotzdem zuordnen?
Also das ist eine komplexe Frage. Ich versuche das mal zu beantworten, ohne zu weit auszuholen. Also Männlichkeit, ich würde Männlichkeit im Plural verwenden, weil es die eine Männlichkeit nicht gibt. Männlichkeit ist etwas, das nie alleine hergestellt wird. Es bedarf zunächst einmal des Weiblichen, um sich davon auf eine abwertende Art und Weise abzugrenzen. Das ist das heteronormative Moment in patriarchalen Gesellschaften. Was bei der Konstruktion von verschiedenen Männlichkeiten aber darüber hinaus wirksam wird, sind andere gesellschaftliche Strukturkategorien wie Klasse, soziale Lebenslage, Ethnizität, sexuelle Identität, aber ganz verschiedene Kategorien, die unsere Gesellschaften konstruieren. Und was die sogenannte kritische Männlichkeitsforschung anbieten kann und was sie auch nach wie vor attraktiv macht, ist, dass man diese Vielseitigkeit von Männlichkeit, von Männlichkeiten in den Blick nehmen kann.
Kannst du vielleicht auch historisch skizzieren, wo diese kritische Männlichkeitsforschung, also auch eben der Gedanke, sich mit diesen teilweise Unterdrückungsmustern oder auch Auswüchsen von Unterdrückungsmustern zu beschäftigen, wo das herkommt?
Die kritische Erforschung von Männlichkeit kommt aus der feministischen Frauen- und Geschlechterforschung. In den 1980er Jahren begannen zunehmend Männer, sich mit Männern und Männlichkeit zu beschäftigen. Und da finde ich es immer wichtig, auch darauf hinzuweisen, dass das Frauen in der feministischen Frauen- und Geschlechterforschung schon immer getan haben, was eine andere Betrachtung erfahren hat. Und dann auf einmal gab es auch diese Männer, die sich dann zunehmend mit diesen Themen beschäftigt haben, was bei vielen Frauen in feministischen Wissenschaftszusammenhängen und auch aktivistischen Zusammenhängen erstmal Misstrauen ausgelöst hat. Und da stand durchaus die Frage im Raum, und heute steht sie auch noch im Raum, inwiefern Männer überhaupt als sogenannte Bündnispartner im Kampf gegen das Patriarchat gesehen werden können. Und ich denke, welche Art der Akzeptanz das erfährt in feministischen Zusammenhängen, das hängt eben maßgeblich davon ab, mit welchem reflexiven Selbstverständnis kritische Männlichkeit erforscht wird. Genau.
Siehst du bei diesen Konflikten, also das ist jetzt was mir dabei aufkommt, eben zu sagen, naja, können die Frauen die Männer als Bündnispartner im Kampf gegen das Patriarchat akzeptieren, siehst du da bei der Frage oder in der Frage eben von dieser kritischen Männlichkeitsforschung auch eine Schnittstelle zum Kampf gegen andere Formen von Unterdrückung außer dem Patriarchat?
Die sehe ich ganz klar. Männlichkeit wird immer zu anderen Kategorien hergestellt, wovon Männer in patriarchalen Gesellschaften nach wie vor profitieren. Das wird als patriarchale Dividende bezeichnet. Aber es ist nicht nur eine patriarchale Dividende, die auf das Geschlechterverhältnis in seinem Unterdrückungscharakter verweist, sondern es ist auch eine rassistische Dividende und es ist eine klassistische Dividende. Und ich denke, um die Komplexität dieser Ungleichheitsdimensionen und Herrschaftsdimensionen zu erfassen, ist es unbedingt notwendig, einen intersektionalen Ansatz, also die Verschränkung verschiedener Kategorien sozialer Ungleichheit zusammenzudenken und diese Räume der Ungleichheit zu erfassen.
Du hast vorhin den Widerspruch auch mit erläutert. Man könnte sagen, eine Wissenschaft, die auch zum Teil den politischen Anspruch hat, auch auf Gleichstellung und auf Aufhebung von binären Geschlechterkonzepten. Wieso ordnet sich diese Wissenschaft trotzdem in diese binäre Geschlechterkonzepte auch mit ein?
Das ist eine gute Frage. Also da kann ich jetzt nicht für die Wissenschaft antworten. Ich denke, dass es schon ein Unterschied ist, ob man Männerforschung macht oder Männlichkeitsforschung. Also was ich als problematisch empfinde, ist, wenn in Teilen der sogenannten kritischen Erforschung von Männlichkeit primär bei biologischen Männern erforscht wird. Ich denke, da gerät diese Kategorie Männlichkeit schnell an ihre erkenntnistheoretischen Grenzen. Wenn man jedoch Männlichkeit als eine Dimension von Kategorie Geschlecht begreift und vielleicht auch eher auf den Begriff verwendet, männliche Attribuierung, dann lassen sich Verhaltensweisen oder Aspekte, die als männlich konnotiert sind, auch nicht nur bei biologischen Männern erforschen. Und das finde ich erstmal spannend, weil auch sozusagen immer die Frage maßgeblich ist, welches erkenntnistheoretische Interesse verfolgt man. Also wenn man immer Männlichkeit bei Männern erforscht, stellt sich ja durchaus die Frage, okay, und wie sieht das mit gesellschaftlicher Veränderung aus? Wenn Männlichkeit etwas ist, das tendenziell positiv konnotiert ist in heteronormativen Gesellschaften und Frauen quasi, also in Anführungszeichen Frauen, theoriesystematisch ausgeschlossen werden, dann gibt es nicht so wirklich einen Weg da heraus. Und das finde ich problematisch.
Also hier quasi auch so ein bisschen der Versuch, bei Männern und bei Frauen diese Konstruktionen zu betrachten, wenn beispielsweise gesagt wird, jemand sei männlich, auch wenn das einer Frau gesagt wird, oder jemand sei weniger männlich. Du sprichst auch von Männlichkeiten im Plural. Wenn man mal vielleicht konkreter darauf blickt, gibt es denn konkret eben verschiedene Männlichkeiten, also Männlichkeit A, Männlichkeit B? Was gibt es da für Männlichkeiten, an denen du da forschst, mit denen du dich beschäftigst?
Da muss ich, ich muss einen kleinen Bogen um die Frage machen. Also ich finde, diese Konzeptionierung von verschiedenen Männlichkeiten, das ist interessant, weil es sozusagen die Differenzen zwischen unterschiedlichen Männern, um mal bei sozusagen bei diesem Wissenschaftszweig oder diesem Zweig zu bleiben, theoretisierbar macht, Männer in ihrer Unterschiedlichkeit wahrzunehmen. Dennoch, und maßgeblich ist eben, dass diese verschiedenen Männlichkeiten zueinander in einem hierarchischen Verhältnis stehen. Und dass sozusagen diese Hierarchisierung der Unterschiedlichkeiten von Männern theoretisch in den Blick zu nehmen, das ist, finde ich, in der Tat auch sehr spannend. Allerdings habe ich dennoch den Eindruck, dass diese Konzeptualisierung sehr vereinfachend ist. Und die eindeutige Zuordnung von verschiedenen Männern zu Männlichkeitstypen also oft auch einfach nicht funktioniert. Genau, deswegen fände ich das spannend, mehr so fluide Konzeptualisierung zu benutzen, um das in den Blick zu nehmen.
Wenn man mal auf eine Männlichkeit oder auch auf eine Weiblichkeit blickt in Bezug zur Homosexualität, gibt es da Unterschiede im Verhältnis von Männlichkeit oder auch von Weiblichkeit in Bezug auf Homosexualität?
Also ich denke, dass die Begriffe Männlichkeit und Weiblichkeit beide immer sehr vereinfachend sind und sie dann insbesondere in queeren Kontexten zu verwenden, ist dann, glaube ich, irgendwie auch erstmal schwierig. Also ich persönlich tendiere auch eher dazu, von männlichen Attribuierungen zu sprechen und nicht von von Männlichkeit oder von weiblichen Attribuierungen oder von Weiblichkeit, weil ich denke, dass je nachdem, was mit männlich und weiblich konnotiert ist, lassen sich diese Eigenschaften und Züge bei jedem Menschen mehr oder weniger finden. Und ich finde, so ein flexibler Blick darauf erscheint mir da vielversprechender zu sein und in queeren Kontexten als auch in non-queeren Kontexten.